Währing Stories.
Ein Podcast der Währinger Grünen
mit Raffaella Veit
und Marcel Knoll. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Währing Stories. Heute bin ich, Marcel Knoll, alleine hier und ich habe einen Gast, nämlich unseren Nahversorgungsbeauftragten in Währing und Bezirksrat Guido Schwarz. Herzlich willkommen.
Freut mich sehr.
Wir werden heute ein bisschen über Nahversorgung im Währing plaudern und auch über die Wirtschaftskammer, weil ja jetzt im 2025 im März die Wirtschaftskammerwahl ansteht und der Guido da auch sehr aktiv ist. Und wir das gleich nutzen, um diese beiden Themen ein bisschen zusammenzubringen. Aber ja, fangen wir aber mal an beim Nahversorgungsbeauftragten. Das ist so eine Funktion. Jede Bezirksvorsteherin kann für bestimmte Themen eigene Beauftragte einsetzen. Und der Guido ist eingesetzt worden von der Silvia Nostek als Nahversorgungsbeauftragter. Macht das jetzt schon fast 10 Jahre. Und ja, Guido, was macht man so als Nahversorgungsbeauftragter?
Ja, das wäre ich oft gefragt und es ist gar nicht so leicht, wirklich klare, gute Antwort darauf zu geben, weil man muss einmal die Frage stellen, was ist Nahversorgung? Und ich fasse das gern zusammen. Alles, was Menschen für ein gutes Leben brauchen, in Gehdistanz zu bekommen. Das kann man natürlich schon ein bisschen mit Fahrraddistanz ausweiten oder auch sagen, ein paar Stationen mit der Straßenbahn sind da auch noch drinnen. Aber in Wahrheit ist es, wenn man es dann genauer betrachtet, geht es ums Thema Grätzl. Das ist das, wie es heute gern definiert wird, wo es einen Kern gibt, irgendwo eine Art Grätzlzentrum und rundherum gibt es nicht nur Geschäfte, denn es geht bei der Nahversorgung eben nicht nur um Konsum, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, die Wirtschaft, aber es geht auch um Freizeitgestaltung, um Gesundheit, um Erziehung und Bildung und natürlich um Arbeit. Also man könnte sagen, wenn ich etwas in meiner Umgebung kaufen kann, dann ist das der erste Schritt. Im zweiten Schritt wird das Ganze auch noch hier produziert, das heißt, es entsteht im Grätzl auch Arbeit und im dritten Schritt wird das Ganze auch noch repariert bzw. recycelt. Also man kann da durchaus ein bisschen in die Zukunft denken auch, denn das gibt es in der Form ja noch nicht so, wie wir es gern hätten, / ich es gerne hätte. Und um das voranzutreiben, mache ich meinen Job, der mit einem kleinen Nachteil behaftet ist, dadurch, dass Bezirksvorstehungen Beauftragte ernennen können, hat das natürlich einen kleinen Pferdefuß. Es ist nämlich zur Gänze ehrenamtlich und das Budget beträgt auch 0 Euro. Das heißt, ich mache das, wenn man so will, in meiner Freizeit, weil es mich interessiert, weil ich mich dafür engagiere und weil es aus meiner Sicht auch was bringt. Und da ist dann die Frage, was genau, nicht?
Also genau, das wäre meine nächste Frage. Was ist denn jetzt eigentlich? Oder wo sind in den letzten Jahren, was hast du da so gemacht? Ist es ein abwechslungsreicher Job oder ist es eher eintönig?
Es ist vor allem ein Job, den ich höchst unterschiedlich gewichten kann. Also es gibt Zeiten, wo ich überhaupt nichts tue und dann gibt es wieder Zeiten, wo mehrere Sachen zusammenkommen und ich eingesetzt bin, schlicht und einfach. Also ein Beispiel, wir haben vor ein paar Jahren uns angeschaut, dass es in der Gänzgasse und in der Kreuzgasse extrem viele Leerstände gibt, Gassenlokale, die leer stehen und haben dann versucht, mit einem Konzept die Auslagen zu behübschen, sind allerdings grandios gescheitert, weil hier also auch jeder Beauftragte an seine Grenzen kommt, nämlich dort, wo Hauseigentümer und Hausverwaltungen sich schlicht und einfach dann dafür gar nicht interessieren, weder fürs Grätzl noch für diese Auslage da vorne. Also es sind nicht nur positive Erlebnisse, die kommen dann schon, wenn ich zum Beispiel Geschäftsleute unterstütze. Also ich könnte es ein wenig zusammenfassen. Was mache ich in der Nahversorgung? Ich denke darüber nach, wie das Grätzl mehr Grätzl werden kann. Und das mache ich, indem ich Menschen vernetze, das sind nicht nur Unternehmen, sondern das sind auch Institutionen, in Schulen bin ich hin und wieder tätig und Sonstiges. Das heißt, ich vernetze Menschen, man könnte sagen, jeglicher Art im Grätzl miteinander, möglichst gut. Das Zweite ist, ich unterstütze, wo Unterstützung gefragt ist, zum Beispiel mit Wissen, indem ich Geschäften sage, passt auf Leute, dort würde ich vorsprechen oder dort würde ich mich hinwenden, wenn ich eine Förderung brauche. Oder in der Bezirksvorstehung gibt es jemand, der sich das einmal genauer anschauen könnte, ich stelle den Kontakt her. Und dieses Kontakte herstellen ist fast sowas wie das schlagende Herz des Jobs des Nahversorgungsbeauftragten. Also zu schauen, dass die richtigen Leute treffen. Und das ist aufgrund des Wissens, das ich mir nicht nur als Bezirksrat, sondern das wäre dann quasi schon darüber hinausgehend, vor allem als Unternehmer und als in der Wirtschaftskammer Tätiger einfach erarbeitet habe im Laufe der Zeit. Dieses Wissen, dieses Können nütze ich, um Menschen miteinander zu vernetzen. Ein bisschen geht es noch darüber hinaus, was ich auch tue, ist bekannt machen. Also wenn zum Beispiel ein neues Geschäft in Währing eröffnet, dann marschiere ich dorthin, nicht nur um bei der Öffnungsfeier dabei zu sein, sondern um mit den Geschäftsleitern mal zu reden. Was brauchen Sie noch? Gibt es irgendwas, was Sie vom Bezirk brauchen? Gibt es irgendetwas, was Sie sonst wie brauchen und ich könnte vielleicht helfen? Ein Beispiel ist, dass ich Ihnen da und dort erkläre, welche Möglichkeiten der Gratiswerbung es gibt. Das wird auch ganz gerne in Anspruch genommen. Also wo ich dann verschiedene Möglichkeiten habe, vom Bezirksblatt, dass ich dort einmal nachfrage und sage, passt auf Leute, da gibt es was Neues. Oder auch die Bezirksvorstehung unterstützt hier mit einem kleinen Artikel, einer Vorstellung in einem Bezirksnewsletter und ähnliche Dinge. Und das initiiere ich, da vernetze ich, da unterstütze ich. Gemeinsam mit der Silvia als Bezirksvorsteherin oder auch alleine. Ich bin daher auch, und das rundet vielleicht die ganze Geschichte ab, Ansprechpartner. Das heißt, ich verwende verdammt viele Visitkarten, die ich dann dort hinterlasse und hin und wieder kriege ich eine E-Mail, einen Anruf. Ja, wir haben damals geredet und ich bräuchte was. Und dann marschiere ich dorthin und schaue, ob ich helfen kann.
Sehr gut. Sagen wir vielleicht gleich, unter welchem Kontaktadresse oder E-Mail kann man dich erreichen? Oder wie bist du über die allgemeine grüne Adresse in Währing? Oder?
Also bei mir geht die grüne Adresse guido.schwarz@grüne.at funktioniert zum Beispiel immer. Bei mir laufen alle E-Mail-Adressen ohnehin in ein Postfach hinein. Also je nachdem, wie man mich erreicht, alle E-Mails, die von mir im Umlauf sind, alle E-Mail-Adressen funktionieren.
Sehr gut. Also für alle, die das hören, es geht hier um Währing und um Währinger Nahversorgungsbeauftragten. Also nicht, dass jetzt dann die Floridsdorfer, die das hören, alle sich an die Guido wenden. Da gibt es dann hoffentlich eigene, auch in jedem Bezirk, eigene Nahversorgungsbeauftragte.
Kurz nur, ja? Nein, die gibt es nicht.
Okay.
Weil das ist eine Besonderheit von Währing, wie die Leopoldstadt ein paar Jahre lang grün war, gab es das dort auch.
Okay.
Aber sonst gibt es das nur in Währing.
Ah, okay. Gut. Sonst muss man sich direkt an die Bezirksvorstehung wenden und hoffen, dass man dort irgendwas erreicht. Okay. Mhm. Da gehen wir gleich zur Währinger Wirtschaft vielleicht ein bisschen so. Prinzipiell, es klagen ja immer alle Leute, dass es schlecht ist. Wie würdest du so einschätzen, Wirtschaft in Währing? Ich meine, wenn man das Gefühl hat, zumindest jetzt mal Währinger Straße oder so, wenn man dort geht, ist es eigentlich sehr belebt, ist relativ viele Geschäfte, wo wer drinnen ist, wenig Leerstand. Rundherum ist es ein bisschen schwieriger, also hast du schon erwähnt, Grenzgasse, Kreuzgasse. Wie ist so dein allgemeiner Eindruck in Währing?
Bei Währing gibt es ein paar Besonderheiten. Die eine Besonderheit ist, dass wir das Währing ja aus mehreren alten ehemaligen Dörfern besteht, die eingemeindet wurden in die Stadt Wien und dann gemeinsam zu Währing wurden. Also da haben wir Innerwähring und da könnte man sagen, ist das Grätzlzentrum so Währinger Straße, Kutschka Markt in der Gegend. Dort ist sicher das pulsierendste Grätzelzentrum von Währing, nicht nur wegen dem höchst frequentierten und florierenden Kutschka Markt, sondern weil die innere Währinger Straße, also speziell vom Gürtel bis zum Aumannplatz und dann noch einmal intensiver vom Gürtel bis zur Martinstraße, sehr, also nicht nur belebt ist, sondern auch als Einkaufsstraße gut funktioniert. Das liegt daran, dass sehr viele Geschäfte Eigentümer und Eigentümerinnen geführt sind und dass es eine hohe Vielfalt an Branchen gibt. Das macht es aus. Dann gibt es in Wien vielleicht noch 3, 4 andere, die das können. Eine Neubaugasse kann das in gewisser Weise, eine Marie-Hilfer-Straße, und dann wird schon dünner langsam. Und ehemalige gute, große Einkaufsstraßen wie die Landstraße, Hauptstraße oder die Hanalser Hauptstraße hinken inzwischen massiv nach. Das Eigentümergeführte macht's aus. Da stehen die Geschäftsleute selber drinnen. Und wenn man dann mit ihnen redet, dann ergeben sich daraus einige Besonderheiten. Also eine zum Beispiel, dass wir eine sehr hohe Quote an Stammkundschaft haben in Währing. Das hält und hielt etliche Gewerbetreibende in den Krisenzeiten über Wasser. Also Corona, jetzt die Energiekrise, wo sie also massive Probleme bekommen haben, je nach Energieintensität. Wenn man weiß, also eine kleine Pizzeria, ein Pizzaofen, ein elektrischer, hat 14 Kilowatt Anschlussleistung pro Stunde, die machen mit der Pizza kein Geschäft mehr, wenn die Energiekosten so hoch sind. Aus, da gibt es kein Wenn und Aber. Es sind etliche Geschäfte auch in der Währinger Straße schon zugrunde gegangen, aus unterschiedlichen Gründen. Und das macht es auch so schwierig, hier irgendwie zu helfen und zu unterstützen, weil die Gründe unterschiedlich sind. Also bei den einen eine Spielwarenhandlung, die haben einen Schwerpunkt Wurmfahrräder gehabt und während der Corona-Krise, wie die Leute die Fahrräder dringend gebraucht hätten, hat sie es nicht geliefert gekriegt. Und wie die Besitzerin des Geschäfts, die dann 2 Jahre später geliefert bekommen haben, war der Markt so gesättigt inzwischen, dass sie nicht mehr genügend verkaufen konnte. Bei anderen Geschäften geht es um die Energiekosten wiederum bei anderen. Ich nehme ein Beispiel, die Branche Uhren und Juwelen, die sind in einem Segment, wo es ihnen gerade besonders schwer fällt, weil sie haben nicht den ganz, ganz billigen Modeschmuck, der nach wie vor geht, sie haben aber auch nicht den ganz, ganz teuren Schmuck in Währing, wo also die wirklich stinkreichen Leute einkaufen gehen, sondern sind sie genau in der Mitte. Und das ist, wo die Leute gerade sparen. Dann gibt es wieder Branchen, denen es wunderbar geht. Also die sagen, okay, also bei mir, ja, das läuft nicht schlecht. Und wenn man sowas hört und weiß, der alte Spruch, die Klage ist das Lied des Kaufmanns, wenn man das dann versucht in Relation zu setzen, geht es denen oft sogar ziemlich gut. Und die liegen oft direkt nebeneinander. Also das hat nicht einmal nur mit dem Standort zu tun. Da gibt es ein Geschäft, das geht blendend und das Geschäft direkt daneben geht gar nicht. Das macht es auch so schwer, irgendwo zu unterstützen oder auch nur gemeinsame Aktionen zu planen für diese Geschäfte, weil es gibt oft wenig Gemeinsames. Das wäre jetzt einmal die Währinger Straße. Draußen Gersthof ist sehr gemischt. Das gehört eigentlich entwickelt, aber wenn ich sage, es gehört entwickelt, wie entwickelt man etwas? Ich kann Standorte nicht entwickeln, weil der Hebel für die Standorte sind die Besitzer der jeweiligen Geschäfte. Das sind meistens die Hauseigentümer, ob das jetzt Banken sind oder Immobilienfirmen, spielt da eigentlich keine Rolle. Die, je nachdem, was die damit vorhaben, das determiniert massiv, wie eine Einkaufsstraße oder ein Grätzelzentrum entwickelt werden könnte und kann. Und der große Unterschied zu Einkaufszentren ist, dass es dort ein Einkaufszentrumsmanagement gibt, das bestimmt, wie der Branchenmix ist. Das kann eine Einkaufsstraße nicht. Die wird so gemischt, wie die Eigentümer das gerne wollen, der einzelnen Häuser. Kreuzgasse, um das nicht zu lang auszuweiten, ist ein Entwicklungsgebiet. Dort wird sich in den nächsten Jahren viel abspielen, nicht nur weil die U-Bahn kommt, sondern auch weil dieser riesige Häuserblock des Hauses der Barmherzigkeit in absehbarer Zeit neu gebaut wird und solche Sachen beleben. Und dann haben wir noch den massiv belebten Johann-Nepomuk-Vogelplatz, wo übrigens am 9. Jänner ein neuer Gastrobetrieb, ein neuer Italiener mit Pizzeria eröffnet. Das ist so mal so ganz grob der Überblick.
Eine, sage ich mal, Einschätzung von Kunden ist ja oft, die du jetzt gar nicht erwähnt hast, die berühmte Parkplatzsituation. Ja. Mhm. Also gerade auf Auto gerichtet, ja, sozusagen gibt es keine Parkplätze, geht die Wirtschafts- oder die Einkaufsstraße kaputt, ja, gibt es viele Parkplätze, funktioniert alles. Ich glaube, die Wirtschaftskammer ist auch von dieser These schon länger abgekommen, aber wie siehst du das in Währing? Ja, merkt man da irgendwas? Hat irgendwas mit Autos oder Fahrrädern oder irgendwas zu tun? Oder ja?
Ja, hat. Das hat mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist, wir haben, also Währing ist ein, wenn man es im Wien-Vergleich nimmt, immer noch das, was man als konservativen Bezirk bezeichnen möchte. Und dass hier nur ältere Hofratswitwen mit großen Luxusschlitten einkaufen, fahren und daher es nur machen, wenn sie direkt vor dem Geschäft einen Parkplatz bekommen, das ist ein Mythos. Aber es gibt genügend Geschäftsleute, die an diesem Mythos noch massiv dranhängen. Und für die liegt das Weh oder das Wohl ihres Geschäfts an den verfügbaren Parkplätzen. Ob das jetzt tatsächlich stimmt oder nicht, spielt eigentlich wenig Rolle. Also wir haben gehabt in der Gänzkasse eine Geschäftsfrau, die hat gesagt, also es werden ja ständig immer weniger Parkplätze, bald gibt es keine mehr. Dann habe ich vor das Geschäft geschaut, einen Blick nach links, einen Blick nach rechts und egal wo ich hingeschaut habe, es gab dort nur Parkplätze. Es gab kein einziges Fleckerl, wo kein Parkplatz war. Also wovon reden wir? Menschen kaufen ein, nicht Autos. Und es ändert sich natürlich die Kultur. Es gibt auch Geschäftsleute, die sagen, also bei mir kommen immer weniger Leute mit dem Auto, immer mehr mit dem Fahrrad und ich bin draufgekommen, die haben auch Geld, die kaufen auch ein, ganz abgesehen davon, dass manche Fahrräder ja auch nicht mehr gerade billig sind. Also das kann man halt nicht mehr sagen, dass Radfahrer arme Schlucker sind, die keinerlei Kaufkraft besitzen. Ganz abgesehen davon, und da sind wir eigentlich beim Hauptpunkt, wenn eine Straße attraktiv gestaltet ist, das heißt, wenn sie einlädt, durchzugehen, dann habe ich, wenn sie einlädt, durchzugehen, dann habe ich dieses Problem nur mehr sehr gering. Es gibt Branchen, wo Menschen tatsächlich ein Auto brauchen, um schwere Güter von dort wegzuführen. Es gibt Branchen, wo die Geschäftsleute mit dem Auto zufahren können müssen und sowas wie eine Ladezone brauchen, weil sie sonst nicht ausladen können und weil das anders nicht zu managen ist. Also ja, es braucht Parkplätze auch in der schönsten und tollsten Einkaufsstraße. Und nein, nicht für alle ist ein Parkplatz notwendig. Es würde ja auch gar nicht funktionieren, weil wir haben schlicht und einfach zu wenig, als dass jede und jeder mit dem Auto einkaufen könnte. Es wird sich in den nächsten Jahren noch weiter entspannen. Es wird immer mehr Menschen geben, die doch drauf kommen, man kann mit einem Lastenrad einkaufen. Ein Lastenrad ist in meiner Auffassung ein Kofferraum ohne Auto. Und mit dem kann man ganz gut agieren. Dass nicht für jeden ein Lastenrad die richtige Variante ist, ist klar, aber es wird in den nächsten Jahren sich so entwickeln, dass immer mehr Menschen nicht nur mit Lastenrädern, sondern einfach auch mit dem Fahrrad, zu Fuß, sonst wie da und dort mit einem Motorroller etc. einkaufen fahren und die wirklich notwendigen Parkplätze, die es dann noch gibt und die auch sinnvoll sind, werden dann im Idealfall für die Leute sein, die es auch wirklich brauchen.
Man zeigt sich ja auch, weiß ich ja als Radfahrer in der Währinger Straße, dass man zwar immer mehr Radfahrabstellanlagen aufstellt, aber die Parkplätze trotzdem nicht mehr werden. Also sozusagen, ich suche immer wieder mit meinem Fahrrad, wo ich es abstellen kann, weil halt immer mehr Fahrräder sich dort hinstellen. Ja, ja. Und ich denke mir, es sind einfach viele Leute unterwegs. Und da spielt dann natürlich eben auch die Bezirkspolitik eine Rolle. Wenn man Radfahren im Bezirk attraktiv und sicher macht, dann fahren natürlich auch mehr Leute mit dem Radl. Ja, also denke mir, das kommt.
Genau, was sehr wohl noch kommen wird auch, sind die kleinen Elektromotorroller, die also nicht nur jetzt allen ein Dorn im Auge sind, wenn die Zustellboten damit fahren. Ich glaube, es gibt überhaupt niemanden, der damit irgendeine Freude hat, aber scheinbar, es ist halt ein Trend der Zeit. Es ist aber auch so, dass man das auch sinnvoll einsetzen kann, diese Gefährte, und auch Friktions- und störungsfrei. Und auch dafür braucht es von Seiten der Stadt Wien noch entsprechende Regelungen. Dann werden die, die sagen, Fahrrad ist mir ein bisschen zu wenig, noch eine zusätzliche Alternative zum Auto haben.
Gut, jetzt haben wir eh schon lange und viel über Wehren geredet. Also es zeigt sich, da ist viel zu tun. Man kann viel machen. Und du bist auch sehr viel unterwegs. Und ich glaube auch sehr geschätzt. Also ich bekomme ja auch immer wieder positive Rückmeldungen über deine Arbeit in Währing und deine Aktivitäten. Wechseln wir mal ein bisschen noch jetzt zur Richtung Wirtschaftskammer. Dort bist du ja auch schon sehr lang aktiv.
Ja, dort bin ich noch viel länger aktiv als bei den Grünen. Dort bin ich seit 2009 aktiv. Damals direkt in die härteste Phase des 2009er, 2010er Wirtschaftskammerwahlkampfs eingestiegen und sofort quasi an die Front geschickt worden, kann man sagen. Das heißt, ich bin irgendwann am letzten Abgabetag für Unterstützungserklärungen mit dem Fahrrad quer durch Wien gefahren bei Schneetreiben und habe die letzten drei Formulare eingesammelt, die wir noch gebraucht haben, um einreichen zu können. Das ist das Herzstück des Wirtschaftskammerwahlkampfs. Für kleine Fraktionen wie die Grüne Wirtschaft ist es notwendig, dass sie in jeder einzelnen Fachgruppe, da gibt es für uns ungefähr 80 interessante Fachgruppen in der Wirtschaftskammer Wien, das Ganze dann mal 9, nicht? Weil in jedem Bundesland gibt es das noch einmal. Jede Fachgruppe ist eine eigene Rechtsperson und hat daher in der Wirtschaftskammerwahl eine eigene Wahl. Die Kammerwahl besteht in Österreich aus über 1200 Einzelwahlen. Und um dort mitmischen zu können, muss man kandidieren, und zwar in jeder eigenen Fachgruppe, und dazu muss man Menschen finden, die sich auf die Listen schreiben lassen. Und dann braucht man auch noch in jeder Fachgruppe Unterstützungserklärungen. Und um das alles einzusammeln, das sind in ganz Wien über 1000 Formulare, die wir da brauchen, sogar deutlich mehr, das ist ein Haufen Arbeit. Und das ist also jetzt im 24er Jahr zwischen April und Dezember gemacht worden. Jetzt im Jänner und Februar ist dann der eigentliche Wahlkampf, wo es darum geht, die Menschen vor allem zu aktivieren. Denn wir wissen, dass wir bei der Wahl hervorragend abschneiden können, wenn nur die Betriebe, die ohnehin grün sind, heißt grün denken, grün agieren, denen Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit was wert ist, wenn nur die hingehen und wählen, würden wir schon ganz exzellente Ergebnisse haben. Denn die Wirtschaftskammerwahl hat als Tradition, dass sie eine extrem niedrige
Wahlbeteiligung
hat. Also noch niedriger als ÖH-Wahlen. Okay. In Wien ist es ein bisschen höher, aber auch das ist also minimalst. Das heißt, jeder einzelne Unternehmer und jede Unternehmerin, die sich aufraffen kann, per Wahlkarte oder dann in einem der Wahllokale zu wählen, macht einen ziemlichen Unterschied.
Ja, was noch mehr Unterschied macht, ist gefühlsmäßig, hätte ich gesagt, eigentlich hat die Wirtschaftskammer wesentlich mehr Einfluss auf die Politik in Österreich als die ÖH, ne?
Also massiv mehr. Allein die Nationalratsabgeordneten der ÖVP, die beim Wirtschaftsbund sind, haben bereits eine Sperrminorität im Parlament und so weiter. Also die Gesetzesvorlagen werden in großen Teilen in der Wirtschaftskammer vorbereitet und entworfen. Manchmal noch in sozialpartnerschaftlicher Abstimmung. Seit der ersten, damals noch schwarz-blauen Regierung, jetzt dann auch bei der türkis-blauen und wer weiß, was jetzt noch kommen wird, hat das schon abgenommen. Also der sozialpartnerschaftliche Gedanke ist gesunken. Und das hat unsere Rolle in der Wirtschaftskammer, also die der grünen Wirtschaft, noch einmal gestärkt. Ich fasse das gern zusammen. Die grüne Wirtschaft ist der kleine grüne Stachel im großen schwarzen Fleisch der Kammer. So kann man unsere Arbeit am besten darstellen. Also wir kontrollieren, wir schauen drauf, dass sie nicht übermütig werden. Und natürlich, dass sie nach Möglichkeit nicht Gesetze erlassen, die massiv der Umweltschaden, das kommt nämlich immer noch vor und ist immer noch auf der Agenda der Wirtschaftskammer.
Du hast jetzt eh unbewusst gesagt, Gesetze erlassen, das kann natürlich die Wirtschaftskammer nicht, aber sie können so beeinflussen, dass sozusagen die Gesetze massivst in ihrem Interesse geschrieben werden.
Dass es so wirkt, als hätten sie es erlassen, ja, könnte man fast sagen, und Aber auch wir machen uns das manchmal zunutze, dass Lobbyarbeit und intensive inhaltliche Arbeit hier auch in unserem Sinn, im Sinn der grünen Wirtschaft, Fortschritte bringen können. Ein Beispiel war einer unserer aktivsten Mandatare, der Joachim Ivani, mit seinem Lokal der Erbsenzählerei im 5. Bezirk. Der hat sich auf die Fahnen geheftet, dass es notwendig wäre, eine vegane Kochlehre anzubieten, zusätzlich zur normalen Kochlehre. Da ist die ÖVP also auf die Barrikaden gestiegen, die haben also mit Zähnen und Klauen dagegen gekämpft, dass das kommt. Das war also für sie ein geht gar nicht, ein absolutes No-Go. Und wir haben aber 1,5 Jahre gekämpft, lobbyiert. Da hat uns auch geholfen, dass die Grünen natürlich jetzt eine Zeit lang in der Regierung waren. Und wir sind jetzt im Jänner 2025, vor 3 Wochen nicht ganz, wurde dann vom Minister Kocher das endgültig unterschrieben, dass es das geben wird. Also wir haben lang darum gekämpft und da sieht man, dass also so die schwarz-türkisen ÖVP-Bretter dick zu bohren sind und dass wir aber, dass unsere Bohrer inzwischen größer werden, schärfer werden und wir immer mehr auch wissen, wie wir sie gut einsetzen können.
Was sind jetzt, wenn man jetzt Menschen motivieren will, die einen Gewerbeschein haben und wählen sollen, was sind so Kernpunkte, die die grüne Wirtschaft jetzt in den nächsten Jahren weiterbringen will und vertreten will?
Also das Thema umweltgerechtes Wirtschaften, nachhaltiges Wirtschaften wird natürlich immer das Kernthema bleiben. CO2-neutral wirtschaften und alles, was in dieses ganze Paket hineingehört, ist wichtig und bleibt wichtig. Ich sage einmal, es wird in Wahrheit noch wichtiger werden, dass wir jetzt generell einen Trend gegen Umweltpolitik sehen, motiviert uns eigentlich nur noch mehr oder macht unsere Aufgabe größer, macht uns von der Wichtigkeit ebenfalls stärker noch. Es kommen aber auch noch andere Themen dazu, die auch nicht nur in der Kammer wichtig sind, aber besonders dort. Also das Thema Frauen stärken. Wir haben jetzt seit einiger Zeit mehrere Initiativen laufen, zum Beispiel die Einfach-Nein-Kampagne, wo Frauen dazu animiert werden, manchmal einfach Nein zu sagen, wenn sie benachteiligt werden sollen. Einfach Nein. Diese Kampagne ist groß und kommt bisher auch sehr gut an, aber wir setzen das Thema natürlich breiter auf, zum Beispiel auch in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weil das Frauen noch stärker betrifft, aber nicht nur. Und das wären jetzt zum Beispiel 3 große Themen, die wir nicht nur im nächsten Jahr, sondern in den nächsten Jahren fahren werden und nur mit diesen 3 Themen wird uns schon nicht fad. Die Dauerbrenner, dass wir natürlich versuchen, die verkrusteten Strukturen in der Kammer aufzubrechen, die bleiben uns natürlich nach wie vor. Weil wir sagen, eine gute Vertretung der Wirtschaft in der Politik ist natürlich notwendig. Also die Kammer aufzulassen wäre genauso wenig wünschenswert und sinnvoll, wie die Arbeiterkammer aufzulassen. Aber sie gehört reformiert, sie gehört verändert. Und wir sagen natürlich in Richtung nachhaltige Wirtschaft.
Was mich noch interessieren würde, gibt es eigentlich so klassische grüne Unternehmerinnen, ja, oder sind das eigentlich so, ja, also du sagst natürlich auch Frauen allgemein sind sozusagen für grüne Themen offen, aber ja, oft stellt man sich ja so vor, dass hauptsächlich Fahrradgeschäfte und keine Ahnung, Öko-Schlapfen oder sowas, die sind, die so die grüne Wirtschaft antreiben, aber ich glaube, da gibt es ja wesentlich mehr, oder?
Ja, wesentlich mehr. Es gibt Branchen, zu denen wir wenig Zugang haben. Also alles, was mit Transport und Verkehr zu tun hat, also die grünen Spediteure gibt's noch nicht. Ja. Und aber es gibt grüne Schienenbahnenbetreiber, übrigens in Währing.
Okay.
Und die sind auch schon Mandatare für die grüne Wirtschaft und kann man eh sagen, die Firma EcoRail, und die betreiben Schienenbahnen und sind so grün, wie sie nur können.
Also das sind jetzt echte Schienen, nicht so Modelleisenbahnen, sondern
nein. Okay. Die haben Lizenzen, mit denen sie Güterzüge über Österreich Schienen fahren lassen und nicht nur in Österreich. Die sind auch erfolgreich und sind grün zum Beispiel. Also es ist, man merkt es oft gar nicht, in welchen Ecken. Oder wir haben jetzt ein Biotechnologielabor, wo die Chefin jetzt für die grüne Wirtschaft kandidiert, für die kommende Wahl. Wir sind in so vielen Branchen bereits drinnen. Es gibt grüne Fitnessstudios, es gibt grüne IT-Unternehmen. Das ist immer sogar sehr stark. Also quer durch alle Branchen. Es gibt grüne Reisebüros. Es gibt im Handwerk selbstverständlich. Also und nur wenn ich nur nach Währing schaue, wenn ich nur in Währing bleibe, haben wir sicher 30 verschiedene Branchen, wo aus Währing Menschen für die grüne Wirtschaft unterwegs sind. Teilweise als Mandatarinnen und Mandatare, teilweise, weil sie einfach uns nahestehen als Mitglieder, als Leute, die uns unterstützen, die uns supporten. Also das grüne Netzwerk wird nicht nur in Währing immer größer, aber ganz besonders in Währing haben wir es schon ziemlich gut ausgebaut.
Was sicher auch an dir liegt.
Ich hoffe ein wenig, ja.
Sehr gut, dann ist es jetzt eigentlich wichtig, in den nächsten Wochen, ja, und es sind ja nur mehr Wochen eigentlich bis zur Wahl, möglichst viele zu motivieren, wählen zu gehen, grüne Wirtschaft zu wählen. Also nämlich nicht nur Unternehmerinnen, sondern auch, wenn man jetzt selber eine Angestellte, ein Angestellter ist, auch Freundinnen, Freunde zu sagen, gehst du eh wählen, ja, wenn du einen Gewerbeschein hast, beziehungsweise man kann ja auch im Geschäft fragen, im Einzelhandel, ja, zum Beispiel, ja, tun sie eh wählen bei der Wirtschaftskammerwahl, ja, und, ja.
Also zum Beispiel gibt's auf vielen Portalen in Währing das kleine Pickerl, der Durst ist mir nicht wurscht. Wir haben es zwar jetzt gerade Winter, aber im Sommer ist das eine für uns sehr gute und erfolgreiche Kampagne und alle, die sich das draufgepickt haben, bei denen hoffe ich natürlich, dass sie bei der Kammerwahl auch grün wählen. Aber ja, es geht vor allem darum zu aktivieren. Es geht nicht einmal so darum zu sagen, wählst die grüne Wirtschaft, sondern einfach geht's wählen. Und die Leute wissen dann schon, was sie wählen müssen. Also das traue ich ihnen schon zu.
Ja, dann sage ich vielen Dank auch für dein Engagement in vielen Bereichen. Es ist ja vieles ehrenamtlich.
Ja.
und hoffe auf einen guten Erfolg im März bei den Wirtschaftskammerwahlen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Marcel.